Wie geht's?
Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement, KMM, an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Mit mehr als 100 Episoden auf dem Buckel gehen wir jetzt beschwingt in den Sommer, in dem es einige neue Folgen geben wird. Heute habe ich einen Gast, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe, weil er einer der vielseitigsten und dabei freundlichsten Menschen ist, die ich kenne. Christoph Brosius. Christoph Brosius müsste eigentlich mehrere Menschen sein. So vielseitig und jedenfalls auf den ersten Blick unterschiedlich sind seine Aktivitäten. Er hat vielfältige Erfahrungen in der Kreativwirtschaft, von der Arbeit in der Druckerei seiner Eltern über die Lehre zum Werbekaufmann bei Grey Worldwide hin zur Arbeit als Regieassistent, Aufnahmeleiter für TV und Hollywood-Kino bis hin zur Ausbildung zum Producer für Computer- und Videospiele. Er war Mitgründer der Game-Thinking-Agentur Die Hobrechts und ist heute unter anderem Geschäftsführer des E-Mental-Health-Entwicklers Circumradius. Er wurde selbst mit dem Preis der KreativpilotInnen für GründerInnen in der Kreativwirtschaft ausgezeichnet und gehört heute selbst zu den prägenden BeraterInnen in dem Feld. Doch nicht nur das, Christoph ist auch Podcaster und hat einen wirklich besonderen Podcast entwickelt, über dessen Thema wir heute auch sprechen wollen. Im Podcast Der Klang des Dienens geht er seinem Herzensthema Servant Leadership auf die Spur. Was Servant Leadership ist, wieso sich Christoph so dafür interessiert und was das Thema für eine Relevanz für Kulturorganisationen haben könnte, darüber wollen wir jetzt sprechen. Weitere Informationen zu ihm, ebenso wie weiterführende Links zu unseren Themen, finden sich wie immer in den Shownotes und auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Und nun viel Spaß mit dem 101. Gespräch bei Wie geht's Kultur. Ich bin per Zoom verbunden mit Christoph Brosius, einem Gast, den wir zum ersten Mal beim Wie geht's Podcast dabei haben. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil es, glaube ich, ganz viele Themen gibt, auf die ich Lust habe, mit dir zu sprechen. Wir lassen uns ein bisschen überraschen, welche davon wir uns rauspicken. Die erste Frage ist immer einfach für mich zu stellen, weil das ist immer die gleiche Frage. Lieber Christoph, herzlich willkommen und wie geht's?
Hallo Martin, schön, dass ich da sein darf. Ich wusste ja, dass die Frage kommt, deswegen habe ich natürlich deinen Chatbot bemüht, den du zur 100. Folge eingebaut hast und habe versucht herauszufinden, wie viele Menschen jemals gesagt haben, dass es ihnen nicht gut geht. Die ernüchternde Antwort ist, der Chatbot kennt die Antwort nicht.
Weiß erstaunlich wenig, der Chatbot.
Aber ich finde super, dass du ihn hast. Und ähnlich super geht es mir auch. Ich wollte gar nicht sagen, dass es mir nicht gut geht. Ich wollte nur eigentlich andeuten, ich merke, meine Batterie ist ein bisschen müde. So, ich habe die letzte Meile auf dem Weg hin in den Urlaub jetzt gerade, in den Sommerurlaub vor mir und dachte, vielleicht bin ich der Erste, der nicht immer sofort antwortet, mir geht super gerade, danke für die Einladung.
Ist also spannend, dass du es sagst, weil eine sehr typische Antwort in der letzten Zeit, also ich sage das letzte Jahr war, mir geht's gut, aber die Weltenlage, und ich meine, das ist ja auch eine Antwort, es fällt ja fast schwer zu sagen, mir geht's gut und nicht irgendwie einen Kommentar zu machen. Das ist, würde ich sagen, sehr häufige. In Corona war eine sehr häufige Antwort, man traut sich das ja kaum zu sagen, aber ich finde den Lockdown eigentlich gerade gar nicht schlecht. Das haben vor allen Dingen so WissenschaftlerInnen haben das ein paar Mal gesagt in der Phase. Aber so ein gerade heraus, mir persönlich geht's gerade nicht gut, das ist tatsächlich die absolute Ausnahme. Es ist jetzt auch nichts, wo ich mich freuen würde, wenn das jemand zum ersten Mal sagt. Insofern schön, dass du auch sagst, es geht dir jetzt nicht ganz schlecht. Und so diese Ziele gerade vor einer Sommerpause, da treffen sich wir und wahrscheinlich auch viele HörerInnen. Ich habe das Gefühl, dass es gerade ein sehr verbreitetes Gefühl ist, wirklich irgendwie auf dem letzten Loch irgendwie zu versuchen, sich in die Zielgerade zu retten.
Stellst du dir das manchmal vor, wie Leute deinen Podcast dann so hören? Im Sommerpool, Urlaubssituation, Ding, es pinkt. Ich bin eigentlich gerade mitten auf der Insel und dann geht das Ding auf und plötzlich ist Martin da auf meinen Ohren. Ich finde das spannend, also mir immer vorzustellen, wie Leute tatsächlich dann rezipieren am Ende und wo sie sind. Und vielleicht treffen wir Leute ja im Sommerurlaub, würde mich freuen.
Das wäre der Wahnsinn, wenn man angesprochen werden würde, ne? Von Leuten, so, ich hab den, ist ja unglaublich, ich habe den Podcast eben gehört und jetzt treffe ich dich hier. So, ich stell mir es nicht oft vor und vor allem stelle ich es mir nie in so Settings vor. Also meine Vorstellung von sagen Menschen, die den Podcast hören, ist eigentlich sehr stark so eine PendlerInnen-Dasein, im Zug sitzend und den Podcast. Und das sind sich total Projektionen von mir selber. Das ist das, wie ich Podcasts höre, dass ich einfach bin quasi ehrenberuflich. Also am Pool tatsächlich würde ich keine Podcasts hören mit beruflichen Themen und ich hätte volles Verständnis, wenn das auch bei diesem Podcast die HörerInnen so handhaben. Aber Podcast ist ein super Stichwort, denn ich habe mir im Vorfeld auch überlegt, wie kündigt man dich gut an? Wenn die HörerInnen jetzt hier an der Stelle sind, haben sie ja schon gehört, wie ich dich angekündigt habe. Aber du bist für mich einfach eine sehr, sehr vielfältige Person mit ganz unterschiedlichen Interessen, die wahrscheinlich für dich alle total verbunden sind. Und von außen kann man da auch Hypothesen haben, aber auch doch sehr, sehr breit verteilt sind. Und eines, und damit wollen wir einsteigen, das finde ich auch spannend, ist, dass du auch Podcaster bist. Und du hast einen Podcast, den ich auch hier nochmal wärmstens allen empfehlen möchte. Der Klang des Dienens, richtig? Und also erst nochmal kurze Erklärung, warum so eine Empfehlung. Erstens, weil es wirklich ein Podcast ist, der dieses Tonelement, das ja Podcast ausmacht vom ersten Tag an, gerade auch vielleicht in Zeiten von YouTube, wo Podcasts ja immer mehr aus dem visuellen Medium werden, tatsächlich ein Podcast ist, der sehr auf den Ton setzt und nicht so wie ich nach wie vor ein bisschen handgestrickt, zwei Menschen unterhalten sich, sondern ja wirklich diese Ebene des Klangs, auch neben der Sprache und dem Gespräch total toll aufgreift, weil du wirklich Menschen in ihrem Alltag, in ihrem Arbeitsalltag besuchst und auch wirklich das Drumherum in so einer klanglichen Aura, könnte man fast sagen, einfängst und eine Art Porträt machst, das ein rein klangliches ist, wo natürlich Gespräch eine ganz große Rolle spielt, aber eben auch das Drumherum dieser Welt, aber nur über die Ohren zu erfassen. Das ist ein unglaublich tolles Format, ich kann das sehr empfehlen, das ist sozusagen das eine, eher medial-formale. Und das andere ist das Thema, ist ja nicht dienen per se, sondern du nennst es dann dienende Führung oder auch Servant Leadership. Und da sind wir eigentlich in einem Thema, was wieder auch für unseren Podcast und den Kulturbereich mega spannend ist. Aber vielleicht steigen wir jetzt erstmal ein mit diesem Begriff, der ja auch gerade im Deutschen so ein sperriger, vielleicht ein bisschen altmodischer, vielleicht auch ein bisschen uneindeutiger ist, ob das eigentlich nur positiv oder auch ambivalent ist. Wie bist du denn da hingekommen zum Klang des Dienens und zur dienenden Führung? Was fasziniert dich daran, dass du daraus einen Podcast gemacht hast?
Das hängt tatsächlich auch mit meiner mosaikigen Biografie zusammen, weil ich irgendwann gedacht habe, ich bin es ein bisschen leid, zu versuchen, Menschen zu beschreiben, was ich eigentlich mache. Es müsste doch irgendwas geben, was wie so ein roter Faden durchläuft. Und ich habe halt in so vielen unterschiedlichen Branchen und Bereichen in der Kultur- und Kreativwirtschaft gearbeitet, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich muss das mal aktiv suchen. Und gefunden habe ich, dass der eigene oder der einzige wirkliche rote Faden, der durchläuft, ist die Haltung, mit der ich sowohl beim Film, in der Werbung, in der Druckerei meiner Eltern, Computer- und Videospiele, Agenturgeschäft, all das habe ich immer eigentlich mit der gleichen Haltung betrieben. Und dann habe ich versucht, dem Namen zu geben, weil ich hatte Situationen vor Augen und habe bei der Recherche gemerkt, dass das schon einen Namen hat in der Literatur, dass man das durchaus als dienende Führung, als Servant Leadership bezeichnen kann. Der Versuch und der Wunsch, vielleicht ein bisschen weniger eigennützig zu sein und andere über sich selbst zu heben oder anderen zu helfen, finde ich auch eine schöne Formulierung, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und als ich dann auf diesen Track, auf diese Spur, auf diesen Faden gekommen bin, dass das ist, was mich im Kern wirklich erfüllt, mir geht das Herz auf, wenn ich merke, dass Leute das Beste aus sich rausholen können, egal in welchem Kontext. Und natürlich umso mehr, wenn es in den kreativen Kontext geht, wenn die Leute schöpferisch tätig sind, aber eben nicht nur. Das finde ich von Hause aus einfach total super und bin deswegen vielleicht eben genau nicht so der klassische Karrierist, der darauf aus ist, dass man den Lebenslauf so wahnsinnig gut lesen kann. Naja, und der Begriff selber, der ist jetzt locker über 50 Jahre alt, ist mal erfunden worden von einem Amerikaner namens Robert Greenleaf, der 1970 am Ende von einer langen Karriere bei AT&T als Berater, der da Führungskräfte entwickelt und ausgebildet hat, auf die Idee gekommen ist, dass diese grundlegende Idee, dass man in so einer klassischen Hierarchie, wo die Führungskraft oben ist und alle darunter müssen dieser einen Person eigentlich zugeordnet zuarbeiten und der Person dienen, nicht das ist, was er 30 Jahre lang beobachtet hat, was wirklich gut wirkt oder was wirklich gut Wirkung erzeugt in der Welt, sondern das, was tatsächlich laut ihm, ich glaube, der ist ja gar nicht so alleine, gut funktioniert ist, wenn man diese Pyramide umkehrt und die Person, die hierarchisch eigentlich ganz oben steht, die ist, der nicht die meisten Personen dienen, sondern die ist, der den meisten Personen in der Organisation helfen müsste, wiederum das Beste aus ihrer eigenen Situation, ihrer eigenen Person, ihrem eigenen Leben zu machen, weil das typischerweise auch die sind, die ultimativ mit dem Kunden, der Kundin, mit dem Endnutzer zu tun haben. Und das könnte man im Kulturbereich auch total, also das sieht man natürlich super auch bei jeder Konzertveranstaltungssituationen. Da kann ich jetzt irgendwelche Direktoren noch und nöcher irgendwo hinsetzen. Am Ende ist das zum Beispiel eine Person, die am Kassenpersonalstab beteiligt ist und die hat den Kontakt zu den Menschen, der da vor mir steht. Wie, und das wäre jetzt so eine radikale Interpretation davon, wie kann ich einwirken, was kann ich tun, damit diese Person ihr volles Potenzial entfalten kann und damit ich eben nicht, und das ist quasi jetzt der andere wichtige Teil, Führungskraft bin qua Macht und das so ausübe, einfach weil ich disziplinarisch dazu in der Lage bin, etwas durchzusetzen, sondern weil ich das mit meiner Autorität tue und dafür einstehe, das zu tun, was notwendig ist, was andere spüren lässt, dass sie mir wirklich wichtig sind. Und in dem und da könnte ich jetzt gerade erklären, merke ich gerade, dass das jetzt eigentlich der andere Teil deiner Frage war, wie ich von da aus zum Podcast gekommen bin, wenn du magst. Ich habe mich gefragt, also eigentlich habe ich mich ganz viele Sachen gefragt, als ich das als Thema überhaupt erstmal hatte. Erstmal, warum kenne ich das nicht? Warum kennt man das in Deutschland nicht so genug? Ich bin von Hause aus unter anderem ausgebildeter Scrum Master und dann, wenn man sich so mit agilen Führungs- und agilen Projektorganisationsmechanismen auseinandersetzt, hat man so das Gefühl, Moment mal gerade, dass ein Scrum Master ist doch quasi ein Servant Leader in Reinkultur, eine Person, die keine disziplinarische Macht hat, aber anderen helfen darf und dem Team helfen darf, Exzellenz zu erreichen. Wieso ist das nicht so verbreitet hier? Wieso kenne ich so wenig Leute, die das benutzen, die darüber sprechen? Von wem kann ich darüber was lernen? Und in dem Wunsch bin ich quasi gestartet und habe versucht, entweder naja, nicht was heißt versucht. Ich habe abgewogen, entweder möchte ich jetzt gerne versuchen, diese einzelnen Perlen in der deutschsprachigen Führungslandschaft zu finden, die sich so einer Führungskultur verschreiben und darüber Antwort geben können, wie das ist, wenn man so führt und wie man sich davon eine Scheibe abschneiden kann. Die gibt es nämlich. Die sind halt nur nicht, die sind glaube ich nicht die meisten. Also muss man die sehr aufwendig finden. Oder, und das macht jetzt der Podcast stattdessen, ich lege den Fokus gar nicht darauf, dass ich per se Führungskräfte suche, die schon genau wissen, wovon ich rede, sondern ich gehe dem nach, wovon Robert Greenleaf in seinem ersten kleinen Buch 1970 schon geschrieben hat. Und das ist, dass diese dienende Haltung sich eigentlich manifestiert in so bestimmten Verhaltensweisen, bestimmte Dinge, die so eine Führungskraft tut oder eben nicht tut. Also ich sage mal ein Beispiel. Er hat definiert, Servant Leadership äußert sich dadurch, dass du halt einfach den Skill, gut zuzuhören, gut trainierst. Einfach öfter mal die Klappe halten. Und dann muss ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt mit Führungskräften reden, um über das gute Zuhören etwas zu lernen, als eine der Eigenschaften davon, was Servant Leadership ausmacht, sondern ich kann einfach Menschen suchen, die das von Hause aus einfach en passant machen und dann von denen was lernen. Und jetzt als Beispiel, ich dachte, ich würde zum Beispiel jemanden finden, der wahnsinnig gut die richtigen Worte findet, um mit Menschen zu interagieren. Das war dann am Ende eine Trauerrednerin aus Köln zum Beispiel, die unfassbare Trauerreden, sie nennt es Lebensreden, hält. Und von der habe ich gemerkt, das, was die wirklich gut kann, ist gar nicht nur das Schmieden von den richtigen Worten. Was sie richtig gut kann, ist zuhören. Weil die nämlich in den Momenten, wo die Leute es am meisten brauchen, mit einer unfassbaren dienenden Haltung ganz still, ganz schweigend hingeht und die richtigen Fragen stellt und dann nur noch zuhört. Und das hilft den Leuten dann eigentlich am meisten. Und solche Situationen präsentiert der Podcast. Ich spreche mit den Menschen aus den unterschiedlichsten Lebenssituationen, von Schuhmachern im Handwerk, von einem Förster, der der Natur dient, über einen Feuerwehrmann, der in Gemeinschaft dient, über einen Musiker, der auf der Bühne in der zweiten und fünften Reihe dient, weil er im Orchester eben einfach nur eine Instrumentennote von vielen ist. Aber ohne ihn geht es eigentlich auch nicht. Aber niemand kennt seinen Namen seit 30 Jahren auf der Bühne. Und dann geht es um das Dienen aus dem Hintergrund. So kann ich jetzt viele Beispiele bringen. Und das macht wahnsinnig Freude, mit diesen Menschen zu sprechen, die, ja, bis wir das Gespräch hatten, vielleicht das auch auf der Ebene noch gar nicht reflektiert hatten und dann zu gucken, was man von denen dabei lernen kann.
Super spannend. Ich habe ganz, ganz viele Anschlussfragen. Ich versuche mich so ein bisschen zu sortieren. Und vielleicht bleiben wir erst nochmal, weil ich habe auch skeptische Fragen, die gleich noch kommen, aber ich habe erstmal nochmal tatsächlich auch das Verstehen wollen. Und das Zuhören finde ich ein ganz, ganz eingängiges Element von dienender Führung. Und auch eins, wo man, glaube ich, sofort merkt, was für eine Kraft das hat, weil es so wenig passiert oder in vielen Kontexten so wenig passiert. Was würdest du denn sagen oder was sagt auch die Theorie? Was sind weitere Merkmale, also so von dem, was dienende Führung ausmacht, neben dem gut zuhören können?
Meine Lieblingsfachkraft, die ich gefunden habe, die schönsten Bücher darüber geschrieben hat und das am besten runtergedampft hat, ist James C. Hunter. Und dieser Amerikaner, der hat gesagt, also muss man auch wissen, Greenleaf war von Hause aus Mormone und dieser Glaubensbezug, der ist da quasi ganz unmittelbar eingewoben. Deswegen liegt es also gar nicht so fern, dass man sich bestimmter anderer Gruppen und Metaphern bedient. Und der Hunter, der sagt, also eigentlich kann man das alles subsumieren unter dem Begriff der Liebe, was ich super schön finde, weil man eben ganz, ganz abstrakt plötzlich für viele Manager und Führungskräfte Worte in so einen Diskurs reinwirft, wo die alle 5 Schritte zurückgehen. Warte mal, was hat der gerade gesagt? Liebe? Und dann gehen die alle so ihr Altgriechisch durch und denken so Eros, Erotik, nein. Philia, Freundschaft irgendwie, Nächstenliebe, nein. Storge, nein, auch nicht. Eltern und Kindzuneigung, Agape. Also quasi, das ist eigentlich im Gottesdienst manifestiert, die Aufopferungsbereitschaft. Und deswegen macht es eben Sinn, da tiefer reinzugucken. Und er geht tatsächlich sogar bis in die Bibel hinein und zitiert, also ich bin selber aus der Kirche ausgetreten, aber ich finde es eben so faszinierend, den ersten Brief von Paulus der Korinther, den Korintherbrief. Und dann, ich zitiere das kurz, weil es auch so schön ist. Was steht in Kapitel 13? Die Liebe ist langmütig, Liebe ist gütig, Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sie sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit, sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand und die Liebe hört niemals auf. Und das ist jetzt nicht nur, dass Leute das bei ihrer Hochzeit irgendwo hinschreiben. Ich glaube, die Eigenschaften, die sich daraus ableiten, die könnte sich jede Führungskraft hat einfach mal auf ihre Tapete pinseln. Und das wäre jetzt zum Beispiel sowas wie Geduld, Freundlichkeit, Demut, Respekt, Selbstlosigkeit, Vergebung, Ehrlichkeit und so im Englischen Commitment, ne? Verpflichtung. Der Sache tatsächlich beistehen. Und da könnten wir jetzt jemals so reinzoomen, was das bedeutet, wie man das lebt, wie sich das manifestiert, weil dann wird es auch griffig, dann wird es auch eigentlich erst plastisch, weil das ja eine total spannende Frage ist. Und übrigens eben auch gar nicht eben nur, das merkt man in Begriffen, glaube ich, auch überhaupt nicht nur im beruflichen Kontext, sondern wir reden eigentlich von zwischenmenschlichen Qualitäten, die mit Arbeit oder nicht erstmal gar nichts zu tun haben, sondern ich würde fast argumentieren würde, vielen Menschen fällt es viel leichter, eine dienende Haltung im nicht beruflichen Kontext einzunehmen, wie zum Beispiel in der Familie. Also alle, die Kids haben oder selber mal sich noch erinnern können, wie es war, Kind zu sein. Das ist das, was tolle Eltern halt machen. Die sind unendlich geduldig. Die sind unendlich geduldig und können den größten Müll sich stundenlang anhören und nochmal und nochmal und nochmal. Und durch diese Haltung, dadurch manifestiert sich dann ja tatsächlich eigentlich erst das Gefühl auf der anderen Seite, also ich glaube, ich kann hier vertrauen. Ich glaube, ich darf hier sein. Ich glaube, ich habe hier Haltung und Zuversicht. Und das ist die Grundlage für diese soziale Anschlussfähigkeit und Verbundenheit, auf der ich dann eigentlich erst mal eine Selbstverwirklichung so à la Maslow später irgendwann mal ausbauen kann.
Ja, also mega, mega spannend und ich, auch da wieder, es geht ganz viel im Kopfkino los, wo sozusagen eine Assoziation ist sofort, was für eine Job Description, ne? Also stellt man sich mal vor, es gäbe eine Ausschreibung, in der das so formuliert wäre und das die Anforderung wäre, wer wird sich da bewerben, wer wird sich da nicht bewerben, wen würde man auch nehmen, wenn man das ernst nimmt, wenn das die Kriterien wären, also sagen so ein Aspekt, zweiter Aspekt, natürlich der Blick so auf Menschen, mit denen man selbst in seinem, oder mit denen ich in meinem Leben zu tun hatte, die für mich Führungspersonen waren und so ein bisschen überlegen, wer hat das wie und wie auch nicht eingelöst. Aber durchaus eben auch Beispiele, wo da starke Anteile von da waren, würde ich sagen. Und dann auch sozusagen das nochmal in diesem Licht zu formulieren, macht nochmal eine ganz andere Dankbarkeit, würde ich auch sagen, mit so Menschen arbeiten zu dürfen. Und zugleich aber auch, wenn man es dann auf sich selbst bezieht in Führungsrollen, was für ein Anspruch auch, ne? Also was für eine Messlatte, dem auch nur annähernd gerecht zu werden. Also als Ideal finde ich absolut wunderbare Haltung, die dann zum Ausdruck kommt. Und zugleich eben wirklich auch, man merkt direkt, was das eben für ein Job ist, wenn man es so versucht zu machen.
Aber ist es nicht so, dass wenn man Eltern, bevor sie Eltern werden, sagen würde, dass das gefordert ist, was ich gerade vorgelesen habe und was wir gerade diskutieren, die würden alle abwicken, genau wie du sagst. Und das auch noch bei wenig Schlaf und irgendwie wie viel Geld, alle würden wir schreiend wegrennen. Ich bin der ganz festen Überzeugung, dass aber, wenn ich es dann lebe, dann macht es total Sinn. Und deswegen finde ich es so toll, dass du gerade sagst, du erinnerst dich, wenn man das so anklingen lässt als Resonanzräume, an Menschen, die dir das vorgelebt haben. Das in sich ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass diese Haltung sich überhaupt irgendwie fortsetzen kann, weil man das eben nicht theoretisch erleben kann, sondern das Beste ist, ich muss das vorgelebt kriegen, ich muss das spüren, ich muss das erleben. Das macht es eigentlich auch wieder total nah an den Kulturkontext, weil ich kann bestimmte kulturelle Erlebnisse ja nicht einfach nur in einem Text beschreiben und davon ausgehen, dass Leute es gänzlich verstehen. Das Gleiche ist hier, wenn es um Haltung geht. Und diese Haltung, die muss ich erleben. Und die das mal erlebt haben, sind umso wahrscheinlicher dann die das auch in ihrer eigenen Praxis fortführen, weil sie den Mehrwert davon erkannt haben.
Total. Und also da auch direkt, ich komme gleich nochmal wieder auf die Führung im engeren Sinne zurück, weil da gibt es auch noch ganz viel Spannendes zu besprechen. Aber weil du die Tür auch schon aufstößt im Blick auf Kulturinstitutionen ja eigentlich. Ich habe auch beim Zuhören jetzt gerade nochmal von so deinem Skizzieren des Verständnisses gedacht, naja, Liebesfähigkeit, das ist wirklich auch mit dem großen Wort zu verwenden, ist irgendwo auch eine andere Form, ein anderer Ausdruck für Beziehungsfähigkeit. Und das ist für mich eine der ganz großen Lehren aus Corona, dass die Institutionen durch Corona einigermaßen gut durchgekommen sind und vor allem die Phase nach Corona, also sprich die Öffnungsphase, halbwegs gut gemeistert haben, auch im Sinne von eben wieder Publikum zurückgewinnen, mit ihren Communities in Kontakt bleiben, sind die tatsächlich ich als beziehungsfähig und auch beziehungsinteressiert erlebe. Und das klingt vielleicht trivial und auch banal, aber es ist alles andere selbstverständlich, weil wie viele Institutionen haben eigentlich kein echtes Beziehungsinteresse? Die haben Interesse, aus einer inneren Logik heraus bestimmte Dinge zu tun und hoffen, dass sich dann dafür Menschen interessieren. Aber die interessieren sich eigentlich nicht für die Menschen, die sich dafür interessieren sollen.
Weil das ja auch super anstrengend ist und messy und aufwendig und Zeit kostet und Geld und überhaupt. Und was soll das eigentlich?
Und vielleicht müsste ich was anders machen, wenn ich mich für die interessiere. Das ist ja die Anmaßung an jeder Beziehung, dass möglicherweise auch das, was ich mir gut finde, nochmal in neuem Licht erscheint und irgendwie was anderes besser wäre, um wirklich eine fruchtbare, langfristige Beziehung zu haben. Aber deswegen ist sozusagen also das auch als eine Form von, das muss nichts Personales sein, das kann auch eine Form von eigentlich, man könnte sagen, Servant Cultural Leadership wäre jetzt ein Begriff, den ich da verwenden würde, in Kontakt zu seinen Communities, in Kontakt zu seinen PartnerInnen, letztlich auch in so einer Rolle von Gesellschaft. Und da ist auch wieder dieser Erfahrungsaspekt, den du ansprichst. Ich weiß nicht, wie viele Texte ich in Corona gelesen habe und wie viele Grußworte ich nach Corona gehört habe, in denen die Relevanz von Kultur diskursiv beschworen oder sich in einer Selbstvergewisserung zugesprochen wird. Und ich auch mal sagen würde, die Frage ist aber doch, wie viele Menschen, die ich in der Fußgängerzone ansprechen würde, haben diese Erfahrung gemacht der Relevanz und nicht wie viele Menschen aus einem bestimmten Kreis behaupten das. Und das ist nicht beim Servant Leadership auch so ein Punkt. Darüber zu sprechen ist toll, aber wie viele Menschen erleben so eine Form von Führung in ihrem Berufsalltag, in anderen Kontexten? Und vielleicht kommen wir da dann auch nochmal zurück. Erstmal wirklich auf diese Führungsrolle Führungspraxis im engeren Sinne. Weil eine Frage, die ich total spannend finde, die ich auch im Hören deines Podcasts mich oft gefragt habe, ist mir schon ein bisschen klarer geworden, ist, was für ein Führungskonzept nicht im Sinne von die Qualität, die in dem Servant steckt, sondern wer führt eigentlich? Also was sind die Personen, denen ich mich mit dieser Linse oder dieser Frage nähere? Und ich habe eine Deutung, eher auch aus der Theorie, wie du es skizziert hast, dass das dann doch sehr klassisch bleibt, nämlich die ganz oben an der Pyramide. Das ist ja auch erstmal ein sehr klassisches Organisationsbild, ne, sozusagen sehr hierarchisch. Und wenn ich deinen Podcast höre, und das hast du jetzt auch schon erläutert, dann sind sie aber gar nicht die an der Spitze der Pyramide, sondern es sind eigentlich, kann jede Person das verkörpern. Und das wäre für mich auch wieder so ein zeitgemäßeres Führungsverständnis zu sagen, Führung ist eigentlich eher sowas wie ein Steuerungsprozess in einer Organisation, an dem alle teilhaben und an dem auch jede, also tolle Führungserfahrungen für mich sind immer die, wenn man am Ende nicht mehr weiß, wer es eigentlich gesteuert hat, sondern man merkt, da war eine Gruppe zusammen und da ist was passiert, dass aus der Gruppe heraus wirklich so eine Art distributiver Führungsprozess entstanden ist, wo alle mal Führung hatten, aber auch alle mal Raum gegeben haben, wenn man das sozusagen in dieser Opposition überhaupt sehen möchte. Das ist ja auch hinterfragt durch deins. Aber nochmal so zugespitzt,
vielleicht auch in dieser, dein Verständnis oder das Theorieverständnis. Das Theorieverständnis wirkt für mich sehr traditionell in der Frage. Ich habe das Gefühl, du hast es schon weiter gedreht in ein Führungsbild, das eben nicht mehr so sehr auf diese dann doch heroische einzelne Figur, die dann so wahnsinnig toll dient. Verstehe ich das richtig? Fragezeichen.
Ich glaube, du verstehst es richtig. Und die etwas längere Antwort wäre, es gibt keine Begründung, warum, und das ist es, glaube ich, eigentlich, was es ist, eine Haltung nicht von jeder Person in der Organisation eingenommen werden kann, wenn die Organisation selber das als wertvoll erachtet oder als das Erstrebenswerte erachtet. Es gibt tolle Beispiele dafür. Dextron ist in den USA ein Unternehmen, die stellen Zuggeräte her. Und der aktuelle Eigentümer, der Herr Bartha, der das übernommen hat, das Unternehmen, der hat dann das für sich entdeckt, der hat dann den Green Leaf gelesen und der hat dann gesagt, aber Moment mal gerade, na klar muss ich irgendwie anfangen bei mir, meinen Führungskräften, aber das soll doch eigentlich für die gesamte Organisation gelten. Und das Interessante ist jetzt, dass in dem Prozess selber sie Methoden gefunden haben, jede einzelne Person mitzunehmen und mitzubegeistern. Bei denen, konkretes Beispiel, gab es dann ein Commitment der Organisation, am Ende ja von ihm selber, 10% aller Profite, die das Unternehmen macht, jährlich in einen spendbaren Topf zu überführen. Und jede Person in der Organisation, auch die Reinigungskraft, darf Ideen einreichen. Das macht natürlich mit der Frau, die dann für $1,000 Schulbücher in Puerto Rico in ihrem Heimatdorf bestellen darf, plötzlich unfassbar was, wenn die mit in diese Grundhaltung von ich mache hier nicht nur sauber, ich bin hier mit Gestaltungsfläche von einem viel größeren Hebel, den wir als Organisation, als Gemeinschaft hier gerade bewegen, den darf ich mit beeinflussen. Das ist, also als er das Beispiel gebracht hat und ich da noch vorbeigekommen habe, habe ich gedacht, wie toll und wie selten habe ich das erlebt. Aber nochmal, die Beispiele gibt es auch in Deutschland, wo hin bis zu den Azubis, also selbst Menschen mit bisher geringerer Qualifikation und geringerem Zugehörigkeitsdauertestat in der Organisation, massiv mitgehört, mitgesprochen, mitgenommen werden, um mitzugestalten und mitzuentscheiden. Also das eine schließt das andere bei weitem überhaupt nicht aus, sondern wenn man diese Grundhaltung erstmal verinnerlicht, dann im Gegenteil manifestiert es sich hoffentlich so, dass selbst die nicht führt, weil da gar keine Führungsebene mehr klassischerweise in der Hierarchie darunter ist, trotzdem dann eigentlich fragen müsste, und was kann ich für unseren Kunden, unsere Kundin, unseren Gast, unsere Gästin denn eigentlich Gutes tun? Wie kann ich der Person am besten begegnen? Und ich würde argumentieren, selbst auch die Haltung mit nach Hause zu nehmen und zu sagen, Moment mal gerade, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wieso lebe ich das eigentlich, wieso diskutiere ich das hier gerade nur auf der Arbeit? Was heißt das eigentlich für meinen Kontext zu Hause und wie gehe ich eigentlich da damit um? Also nehmen dieses typische klassische Verständnis bei Greenleaf, das kam aus einer Welt, ne, wie gesagt, bei AT&T 30 Jahre lang die Großen ausgebildet, das war der Job, den er hatte. Und gleichzeitig ist aber heute vollkommen geklärt, er hat von Anfang an immer schon eigentlich, deswegen auch der Verweis auf die Bibel, seit ein paar tausend Jahren diskutieren wir grundlegende Verhaltensweisen, wie Menschen einander begegnen. Und das ist also alles nicht neu. Die Frage ist nur, warum haben wir das eigentlich vergessen oder warum sind wir da so abgebogen, dass wir das Gefühl haben, naja, wie du sagst, es könnte entweder was Exklusives sein für Menschen mit einem bestimmten Status oder es müsste irgendwie so ein bestimmtes Wissen sein, was den einen irgendwie mehr liegt als den anderen. Ich glaube, wir reden über grundlegende Regeln des menschlichen Zusammenkommens und der Kooperation und des Beisammenseins. Und wenn die durch die Bank, egal was die hierarchische Ebene tatsächlich jetzt ist, und egal auch, was das Organisationsmodell eigentlich am Ende ist in der Unternehmung und in der Gruppe von Menschen, die wir uns hier angucken, wenn das sich mehr durchschlagen würde, ich kann mir immer nur so ansatzweise ausmalen, wie viel mehr Glückseligkeit Menschen dann eigentlich so verspüren. Und ich bringe mal ein Beispiel dafür, weil es wirklich toll ist. Es gibt so einen Hotelerben, ich weiß nicht, ob du an dem schon mal vorbeigekommen bist, der Bodo Jansen, der hat so in Norddeutschland so ein paar Hotels als Kette von seinen Eltern geerbt und hat dann sehr klassischer BWLer dann gelernt, dann mache ich halt auch mal so eine Befragung in der Belegschaft, wie komme ich so an, wie steht es so aus? Super klassisches, hierarchisches Führungsverständnis und war erschlagen von der Welle an Negativen, die ihm da so als Resonanz, also toll, dass er gefragt hat, aber die Antwort war echt bitter, also die war richtig bitter. Und das hat ihn so in eine Sinnkrise gestürzt, dass er, ist jetzt ein bisschen verkürzt, zu Anselm Grün ins Kloster gegangen ist und bei dem dann gelernt hat, ich würde sagen, jetzt was eigentlich die Grundwerte von Liebe, liebevollem Umgehen und Introspektion, dem Anfang bei sich selbst und erstmal vor der eigenen Türe kehren, ausmacht, um es dann wieder in die Organisation zu tragen. Der hat das dann in einem Buch und in einem wirklich tollen Dokumentarfilm namens Die Stille Revolution veröffentlicht. Ich kann es wirklich, wirklich nur empfehlen, weil dann da deswegen eben auch das Beispiel bis hin zu den Azubis im ersten Lehrjahr Leute plötzlich von eigentlich innerlich schon gekündigt, kurz vor knapp schon eigentlich fast weg, hin zu, also ich glaube, ich könnte den Laden hier jeden Tag knutschen, ich gehe unfassbar gerne auf Arbeit, ich habe das Gefühl, ich kann was bewegen, ich bin relevant, ich werde gesehen, ich werde gehört und ich kann etwas tun. Und wenn man also positive Beispiele im deutschsprachigen Raum sucht von Leuten, die das selber für sich eher und durchlebt haben und dann auch noch dokumentiert haben, dann kann man sich wahnsinnig gut das Werk, aber auch die anderen Bücher, die er danach mit dem Grünen zusammengeschrieben hat, nochmal anschauen. Bodo Jansen.
Ja, spannend. Also vielleicht auch an dem Punkt einfach der Hinweis, dass wir super gerne ein paar von deinen Lektüre-Tipps und ja auch sagen Videotipps, Hörtipps in die Shownotes aufnehmen und da einfach auch eine Linkliste machen werden, in der man da nochmal weiterhören kann. Ich komme jetzt mal mit der Skepsis. Und die Skepsis ist gar nicht eine Skepsis gegenüber den Werten, um die es geht. Also das haben wir, glaube ich, am Anfang ja auch. Also ich fand das wirklich berührend und bewegend auch, als du, sagen nochmal, so diese Definition eigentlich aus so einem Liebesverständnis heraus entwickelt hast. Die Skepsis ist eher, was macht es vielleicht schwer und was sind Herausforderungen, die nicht das Konzept hat, aber vielleicht sagen, das Leben eines solchen Konzeptes und vielleicht auch wirklich das Fördern einer solchen Haltung und dass dich die stärker verbreiten möge hat. Und ich hätte so drei Hypothesen, die mir relativ spontan in der Auseinandersetzung mit dem Konzept gekommen sind und würde das gerne abklopfen als mit dir als jemand, der sich viel mehr beschäftigt hat. Also die erste, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, wäre schlicht, es ist halt verdammt anspruchsvoll. Also ne, da müssen wir eigentlich gar nicht weiter drüber reden. Das ist so vielleicht trivial, da kann man auch nochmal sagen, vielleicht nachher darauf zurückkommen. Aber es ist nicht leicht, es ist irgendwie, glaube ich, offenkundig, gerade in einer Welt, in der irgendwie andere Werte insbesondere im Führungskontext häufig ja auch eine große Rolle spielen. So die zwei, über die ich zuerst gerne sprechen würde, also die zwei Hypothesen von was macht schwierig wäre, das eine ist, ich habe immer das Gefühl, so eine sehr breitschultrige, Brust raus, heroische, klassische, stereotype Figur von wie stellt man sich vielleicht im Hollywood-Film ne, die strahlende Führungsperson vor, in so einem heroischen Verständnis, die nimmt sich wahrscheinlich selbst auch heroisch wahr. Also da ist sozusagen eine Deckung mit dem zwischen dem Konzept und der Selbstwahrnehmung. Und ich würde ein bisschen unterstellen, das wäre ich neugierig, wie du das erlebst, auch in deinen Gesprächen, dass aber jetzt jemand, der dieses Führungsverständnis hat, wahrscheinlich ja gar kein Botschafter dieses Führungsverständnisses ist, weil es schon wieder sich selbst in den Mittelpunkt stellen wäre, wenn man jetzt rumlaufen würde und sagen würde, alle müssen so sein wie ich und ich habe es rausgefunden, wie es funktioniert. Und also diese Paradoxie finde ich unglaublich spannend. Das ist so die eine Frage, die mich umtreibt noch an dem Konzept. Und das zweite ist, und das ist, wenn du so Beispiele gibst wie alle können Vorschläge machen und werden gehört und genauso auch am Anfang waren alle ganz kritisch und am Ende lieben es, alle zur Arbeit zu gehen. Ich habe da immer beobachte an mir, so getränkt zu sein mit Marketing-Narrativen und absoluten Bullshit-Erzählungen, die zusammenbrechen, sobald man jemanden kennenlernt, der in einer Organisation, die das von sich behauptet, wirklich eine Zeit lang gearbeitet hat und noch aktuell arbeiten, dass ich tatsächlich wirklich verdorben bin mit einer, dass ich eigentlich immer die Hypothese habe, ob das alles so stimmt, so, ob das wirklich so ist, ob das nicht auch nur eine schöne Form von Marketing ist, mit der man sich attraktiv machen möchte. Und das Tragische für mich ist gar nicht, dass ich behaupten würde, das gibt es nicht. Und ich glaube, dass du recherchierst da ja sehr ernsthaft, sondern eher, dass es für mich erstmal Misstrauen weckt. Also meine erste Reaktion ist eigentlich nicht, boah, wie toll, sondern meine erste Reaktion ist häufig ein, ob das so stimmt. Ja, genau. Und also vielleicht ist es auch meine eigene Deformation, das mag sein. Aber so diese beiden Fragen will ich dir nochmal zuwerfen, so eine Art Self-Destroying-Effekt, weil die Leute halt nicht Propagandamenschen ihrer selbst sind, wenn sie es echt ist. Und das andere, wie viel Missbrauch gibt es auch mit solchen Begriffen im Marketing-Kontext in deiner Erfahrung?
Also die Leute, die ich kennenlernen durfte, die, um mal so eine mini andere Brücke zu schlagen, am meisten Gutes tun, sind ganz häufig nicht die, die am meisten drüber sprechen. Das ist halt so. Also die das Wohle aller wirklich im Blick haben und das wegen den anderen machen und nicht zum eigenen Schein oder zur eigenen Selbstdarstellung, die müssen das nicht an die Glocke hängen, sondern die machen es halt einfach. Das heißt, ich bin gänzlich dabei, dass man bei denen, die es dann tatsächlich, oder den Schuh muss ich mir ja selber anziehen, dann auch, die es dann so krass diskutieren und überhöhen und auf den Podest heben, dass man halt durchaus mal so eine Augenbraue heben kann oder fünf und sagen, Moment mal gerade, Herr Brosius, das kann aber nicht sein. Und gleichzeitig denke ich, das Beleuchten und Betonen von den Menschen, und das, deswegen hast du recht, deswegen auch die Wahl, den Podcast so zu gestalten, wie ich ihn gestaltet habe, von denen, die es vielleicht noch nicht mal wissen, dass sie es tun, aber ich von außen mich daneben stelle, sehr wissenschaftlich, in meinen Augen zumindest, als Nichtwissenschaftler, und einfach versuche, durch Beobachtung und im Gespräch festzustellen, was da eigentlich ist, ist der authentischste Blick, den ich gefunden habe, weil nämlich das Gespräch mit Menschen, die das auf der Fahne stehen haben, auch für mich häufig eher enttäuschend war. Und ich kann dir andere Beispiele bringen. Ich habe mit vielen Unternehmen, also ne, genauso aus unter anderem Spieleentwickler, also habe ich mit Spieleentwicklern gesprochen, ob die denn jetzt so flache Hierarchien und agil und Scrum und so, ja, machen wir. Oder auch, was war auch ein schönes Beispiel, war die Telekom im Design Center im Erdgeschoss unten, wurde dann eine Scrum-Bar eingerichtet. Werde ich nie vergessen. Da kommst du dann rein, steht ganz groß Scrum-Bar drüber. Und ich sage, was ist das hier? Ja, das ist die Bar, da kann man sich treffen und über Scrum reden. Und wenn du dann aber sowohl mit der Idee bekommst, zumindest war das vor ein paar Jahren noch so, und mit anderen großen oder kleineren Firmen sprichst und dann mal, wenn du weißt, welche Fragen du stellen musst, ein bisschen unter die Haube schaust und dann feststellst, ja, die Begrifflichkeiten, die benutzt werden, sind die richtigen, aber die Handlungen, die vollzogen werden, entsprechen nicht der Grundidee, die dahinter steht, dann ist natürlich vorprogrammiert, dass das enttäuscht und dass das dann eben auch frustriert, weil eben eine Teilhabe, weil eine Agieren auf Augenhöhe suggeriert wird, weil es en vogue ist, weil es toll ist für das Employer Branding und weil es tolle Leute anzieht und vielleicht auch vermeintlich halten könnte, wenn man es denn leben würde. Ich glaube, genauso wie ich eben gesagt habe, man muss diese Haltung erlebt haben bei anderen, als Nehmende, man mindestens als beobachtende Person, damit man auf den Geschmack kommt und merkt, wie stark ist das denn bitte? Ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen. So ist das hier eben andersrum genauso auch. Ich glaube, Menschen haben einen ganz hohen Bullshit-Filter und merken dann spätestens, wenn sie selber dann drin sind oder selber nah dran sind, ganz schnell, ist das hier eigentlich gerade noch authentisch oder ist es das halt eben nicht? Und jetzt will ich nicht langweilen, aber Authentizität ist in sich wieder jetzt schon eine der Charakteristiken von, also wirklich die Hose runterzulassen von dienender Führung, weil das halt eben sagt, ich mache keinen Hehl daraus, dass ich selber fehlbar bin. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich selber Mist baue. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich nicht immer alle Antworten habe. Und wie du es gesagt hast, man sieht es ja quasi förmlich vor sich, so heroisch mit den Händen in der Goldhüfte irgendwie gestemmt, in die Zukunft blickend mit wehendem Umhang. Nee, was für ein Quatsch, natürlich nicht. Und Ich erlebe es so, dass die Spreu vom Weizen sich an den Stellen immer trennt, wenn Leute diese Selbstoffenbarung quasi früher oder später mal geleistet haben. Und dann wird es jetzt eigentlich spannend. Bleiben die Leute dann oder gehen sie dann? Und meine Hoffnung wäre, je mehr wir darüber sprechen, je mehr Menschen ihr Verhalten dahingehend vielleicht mal überdenken und jetzt komme ich zu deinem anderen Punkt, inkrementell anpassen. Also weil niemand sagt ja, dass das von heute auf morgen diese vollumfängliche Palette sein soll an Verhaltensweisen, die so ein bisschen auch übernatürlich erscheinen, wo man so denkt, wer kann das denn? Wer ist denn so drauf? Wer? Naja, also wenn wir in der Geschichte zurückgucken, dann gibt es da schon so ein paar Figuren und dann wird immer sowas zitiert wie Martin Luther King, Mutter Teresa. Es gibt jetzt so ein paar sehr große Ausnahmeerscheinungen, die nicht über Macht, sondern über Autorität, über das Vorleben, das gewaltfreie Nächstenliebe-Vorleben es geschafft haben, wahnsinnig große Massen von Menschen zu mobilisieren für etwas, egal was es jetzt jeweils so ist. Und Ich glaube, es hat eben tatsächlich Gründe, warum das jetzt nicht die Mehrzahl solcher Beispiele ist, sondern eher die Ausnahmen ist, weil es auch voll schwer ist, es in solchen Gandhi-artigen Reinkulturen zu leben und durchzuziehen. Und gleichzeitig, wenn wir aber da gar nicht erst mit anfangen, dann wird sich auch nichts verändern. Und das ist tatsächlich eine der häufigsten Kritikpunkte, die dann als erstes, ich habe neulich einen Vortrag gehalten bei den Rotariern, Service above self oder so, ist, glaube ich, das Motto der Rotarier.
Also dienende Führung par excellence.
Und ich dachte, jetzt wird's spannend. Jetzt bin ich, glaube ich, an der unternehmerischen Quelle angekommen. Ja? Und das war ein super spannendes Gespräch mit denen im Nachgang. Was war Frage 1, die der Clubvorsitzende mir gestellt hat? Aber jetzt, Herr Brosius, wenn ich da jetzt das mache, ich werde doch super schnell ausgenutzt. Ich werde doch super schnell ausgenutzt. Also wenn ich das doch jetzt so lebe, wie Sie mir das dann vorstellen, das kann doch nichts werden. Und ich denke, ja, natürlich besteht, wenn man anfängt, durchlässig zu werden und auf Augenhöhe herabzusteigen, die Chance, verletzt zu werden. Das ist der ganze Witz davon. Wenn ich aber dieses Risiko, verletzt zu werden, nicht eingehe, dann wird sich auch nie was verändern, dann wird auch nie was passieren. Und das ist quasi die große Vorbedingung für so eine Transformation, für so eine Veränderungsreise, die Menschen als Individuum, aber auch eine ganze Organisation quasi da vor sich haben. Bin ich gewillt, dann auch mal ins Klo zu greifen? Bin ich gewillt, dann auch mal Leute zu haben, die, also ich stelle mir vor, als Netflix, ich weiß nicht, wie sehr sich Netflix als dienende Organisation sieht, aber zumindest ist wieder, da sind wir ein schönes Beispiel bei diesem marketingartigen Manifest, was die vor vielen Jahren mal rausgehauen haben. So verstehen wir Führung. Bei uns gibt es keine Urlaubstage mehr. Jeder nimmt sich so viele Urlaubstage, wie er denkt zu brauchen, und dann ist auch gut. Natürlich wird es da Leute geben, die werden einfach sehr, 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 sehr viele Urlaubstage nehmen. Aber passen die wirklich nachhaltig in so eine Organisation und kriegen das nicht sowieso alle mit? Und fühlt diese Person sich eigentlich nachhaltig dann immer noch wohl in der Organisation? Das ist das Spannende. Und ab einem gewissen Punkt wird das, glaube ich, self-selecting, dass du relativ schnell merkst, passt du da rein oder passt du da nicht rein? Das ist irgendwie beim Einführen von agilen Prozessen auch. Circa ein Drittel der Belegschaft, wenn ich vorher klassisch hierarchisch gearbeitet habe, wird den Laden verlassen, weil plötzlich zu viel Licht in den dunklen Ecken angekommen ist und die Leute, die mehr Däumchen gedreht haben, jetzt identifiziert werden. Also ist das zweischneidig? Kann man das so auch negativ sehen? Ist das mit Gefahren und Risiken verbunden? Ist das auch mit der Chance einhergehend, dass Leute das missbrauchen zu Marketingzwecken, mit den Stellenausschreibungen propagieren, obwohl es nicht gelebt wird? Ja, na klar, wie bei allem anderen auch, schreite ich nie überhaupt nicht ab. Glaube ich trotzdem, dass es das Exakte ist, was wir jetzt brauchen und viel mehr brauchen noch als vorher und jemals zuvor in einer Welt und in einer Gesellschaft. Und das ist das Tolle eben jetzt an deinem Podcast und dem Vorhaben, was du seit über 100 Folgen jetzt hier propagierst. Wir brauchen einander. Wir müssen den Dialog aufrechterhalten. Wir brauchen den Kontakt zueinander. Und das eben mit der richtigen Haltung dahinter oder zumindest mal mit irgendeiner Haltung dahinter und nicht haltungslos. Und deswegen glaube ich, also wirklich, bin ganz fest davon überzeugt, dass es jede Mühe wert ist, dieses Risiko einzugehen.
Da bleiben wir jetzt auch noch mal einen Moment, würde ich sagen, weil ich wieder ganz viel so halb Gedanken und halb Fragen anschließen möchte. Das Erste ist vielleicht noch mal, auch wenn du sagst, also, ne, dieses sich verletzlich machen und auch das Risiko eingehen, ausgenutzt zu werden, führt mich wieder total zu der Beziehungsfähigkeit. Also wenn ich nicht verletzt werden möchte, dann werde ich im Zweifelsfall keine Beziehung eingehen, jedenfalls nicht eine tiefe. Und sobald ich in einer tiefen Beziehung bin, ist das Risiko da, auch verletzt zu werden. Das heißt, da hat man auch wieder genau diese Konstellation. Und ich würde dir, glaube ich, widersprechen, ohne dass wir es diskutieren müssen, nochmal zu einem Punkt, den du am Anfang gesagt hast, was das Elternsein betrifft, was da, finde ich, aber ein tolles Bild ist. Weil ich glaube, wenn man es, also kann jetzt nur wieder über mich sprechen, aber sagen, als jemand, der zwei Kinder hat, inzwischen auch eine ganze Weile mit 9 und 11 Jahren, hätte mir das vorher gesagt, ich wäre nicht schreiend weggelaufen, ich hätte es nicht kapiert. Also ich hätte einfach keine Vorstellung, es wäre total abstrakt gewesen. Ich hätte irgendwie so, ja, keine Ahnung. Und wiederum in der Rolle Vater zu sein, finde ich die, ich nenne es jetzt mal ein bisschen prosaisch, Job Description, die ist total einfach gewisserweise. Also die ist natürlich immer wieder unglaublich schwer im Konkreten, aber so diese abstrakte Beschreibung, beziehungsfähig sein, liebesfähig sein, finde ich, ist bei Kindern in meiner Erfahrung total einfach, weil ich weiß auch nicht genau, woher das kommt, wie viel davon vielleicht Evolutionsbiologie, wie viel davon Hormone, whatever, da können jetzt wieder andere mehr drüber reden, wie viel sozial, so, aber ich sage quasi, die kommen auf die Welt und man hat sie im Arm, ich habe sie das erste Mal im Arm und da passiert was und das liefert irgendwie all das, ist meine Erfahrung. Da ist
dann jetzt auch stell dir doch mal vor, so wäre das erster Arbeitstag, dein Chef nimmt dich im Fahrstuhl an die Hand und die Augen leuchten auf und du hast genau das Gefühl von Neugeborenen in deinen Armen. Jetzt stell dir das doch mal vor, wie das wäre.
Hat auch was, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das in der Analogie zu 100% haben wollen würde. Also da würde ich schon auch so ein bisschen klassisch konservativ vielleicht auch sagen, manche Sachen möchte ich auch Sphären getrennt halten. Aber ich verstehe das Bild. Und tatsächlich, meine Frage ist am Ende auch, zielt genau dahin. Also ohne diese Eltern-Kind-Beziehung und Liebe jetzt sozusagen in dieser überhöhten Form, wo es einfach, glaube ich, wirklich was sehr Spezifisches ist, was anders funktioniert. Man könnte als auch über sagen, dann doch die sagen, partnerschaftliche Liebe sprechen, die wahrscheinlich da auch nochmal sagen, andere Mechanismen, nenne ich es jetzt mal, ablaufen lässt, etwas wieder auch prosaisch. Aber ich interessiere mich tatsächlich sehr für die Frage, so wie kommt man dahin jetzt im organisationalen Kontext und tatsächlich auch nochmal im Kulturkontext. Ich hole so ein ganz klein bisschen mehr aus, weil ich auch den Haltungsbegriff super spannend finde, den du ja auch für dich ganz, ganz wesentlich verwendet hast, auch so in deiner Suche eigentlich erstmal nach einem Verstehen, so habe ich es wahrgenommen, deiner eigenen, so einer eigenen Leitlinie und was dich geprägt hat in den verschiedenen Rollen. Und ich beschäftige mich mit dem Begriff auch, finde ihn seit einer Weile unglaublich hilfreich und spannend als Konzept und versuche mich da wieder so in einer wissenschaftlichen, gelernten Haltung, könnte man sagen, wissenschaftlich, sehr einer normativen Füllung dieses Begriffs zu enthalten, sondern erstmal zu sagen, eine Klarheit in der eigenen Haltung hilft unter Bedingungen von Komplexität einfach grundsätzlich. Und das Bittere irgendwo auch daran ist, wenn wir es mal, was ich zum Beispiel kulturpolitisch machen, es gibt eine Partei in Deutschland, die hat eine ganz klare kulturpolitische Haltung, das ist die AfD. Und der hilft es unendlich, dass sie so eine klare Haltung hat, weil die weiß ganz genau, was sie machen möchte. Und die steht auch ganz erkennbar für was. Normativ halte ich es für katastrophal. Ich vermute, die allermeisten unserer HörerInnen auch. Aber diese Funktion von Haltung in sehr komplexen Bedingungen, Komplexität zu reduzieren und Handlungsfähigkeit herzustellen, haben alle möglichen Formen von Haltung, eben auch eine solche AfD-Haltung. Wichtig ist erstmal überhaupt, wie du es ja auch sagst, ne, sozusagen deine eigene Klarheit zu kriegen, was sind für mich Werte, was ist mein Menschenbild, was ist mir wichtig, woran will ich mich auch messen lassen, wie will ich wirken, woran will ich mitwirken. Und in meiner Erfahrung sozusagen, dann bemisst es sich daran, ob es passt zu dem Kontext. Und deswegen würde ich auch sagen, auch heroische Führungsmodelle haben für mich immer so lange eine Berechtigung, wie da eine Organisation ist, die das so gelernt hat und akzeptiert und wo da Menschen sind, die sagen, vielleicht will ich das sogar, vielleicht möchte ich mich sagen auch faszinieren lassen von einer ganz charismatischen Persönlichkeit und habe noch dieses romantische KünstlerInnen-Leitungsbild vor Augen und wenn die tolle Inszenierung macht, dann lebe ich damit, dass die andere Fehler hat. Ich glaube, es gibt diese Organisation immer weniger, das spüren wir ja gerade, in denen das noch Akzeptanz findet. Aber da, wo das funktioniert, ja gut, dann funktioniert das. Wenn, also sagen, immer in Grenzen ist auch klar, Machtmissbrauch und so weiter, sagen, wenn das irgendwo, würde ich auch sagen, dass selbst wenn das vielleicht im System Stockholm-Syndromartig akzeptiert ist, würde man von außen wahrscheinlich sagen, das wollen wir nicht mehr. Aber solange das eben jetzt diese Grenzen wahren würde, kann das, glaube ich, funktionieren. Und schwierig wird es dann entweder, und das ist so das, wo wir auch schon gesprochen haben, wenn eben eine Haltung behauptet und überhaupt nicht gelebt wird. Und ich glaube auch, da ist der Radar, habe ich das Gefühl, deutlich geschärft. Wahrscheinlich ein krummes Bild. Aber ich glaube, es wird schneller transparent nach außen. Es gibt aber, glaube ich, auch ein größeres Blick drauf nach innen. Und dann wird Führung schwierig. Oder es wird für die ganze Organisation schwierig. Und ich habe das Gefühl, dass das in vielen Kultureinrichtungen aber gerade eine Phase ist, in der wir sind. Wenn es eine Phase ist, dass sozusagen das Propagieren der Werte, die eigentlich fast in die Richtung gehen, was du beschreibst, weil es auch zu so einem gesellschaftlichen Werte-Normbild von Kulturinstitutionen ganz gut passt, hat eher zugenommen. Aber die gelebte Praxis, finde ich, zieht da nicht unbedingt hinterher. Und die Frage wäre ja aber, wie kommt man dahin, dass das sozusagen die tatsächlich gelebte Praxis ist und eben nicht ein behaupteter Wert, der dann der nicht glückt. Und du hast so ein paar Andeutungen gemacht, aber ich würde es nochmal ganz zugespitzt sagen, gerade auch, weil du sagst, niemand wird über Nacht zu Gandhi und das kann auch nicht der Anspruch sein, auch nicht über 10 Jahre. Und trotzdem sich auf die Reise zu machen, könnte lohnend sein und könnte hilfreich sein. Was sind denn ganz konkrete Dinge? Und vielleicht nehmen wir mal so ein Bild wirklich von einer Kulturinstitution, die gerade auch ja möglicherweise im Feuer steht, ganz konkret, wegen ihrer Führungskultur, die eben überhaupt nicht dienend ist, sondern das Gegenteil davon ist. Sie dient vielleicht eher genau dieser Heroisierung einer Star-Persönlichkeit an der Spitze. Wie kann ein Weg für eine Person sein, die das will, aber wie kann auch der Weg für eine Organisation sein, die davon weg will und hin zu dienendem Verständnis? Was sind deine Erfahrungen? Was kannst du vielleicht ableiten als Empfehlungen?
Die Reise oder die Kette beginnt bei der Identifikation der Aspekte, können wir jetzt verschiedene Worte daran kleben, Werte, die für das Individuum oder für die Gruppe von Relevanz sind. Und dann ist es jetzt erstmal auf, das kann man dann Leitbild nennen, das kannst du erhalten, wie du willst, aber am Ende kenne ich immer nur Leitbildprozesse und dergleichen, die dann meistens aufhören, wenn es denn dann mal niedergeschrieben wurde, bestenfalls. Interessant wird es jetzt, wenn das eine wiederkehrende Veranstaltung wird, wenn ich immer wieder hinterfrage, und wie haben wir das letzte, also bitte wähle einen Tonus, der Sinn macht, und wie haben wir das in der letzten Zeitperiode gelebt? Und wie haben wir das im letzten Monat gelebt? Wie haben wir das im letzten Monat gelebt? Und was denke ich heute, was das für mich bedeutet? Was denke ich heute, was das für mich bedeutet? Dieses repetitive da reingeben ist, weil wir halt eben am Ende über Verhalten von Menschen sprechen, glaube ich, unfassbar wichtig, weil wir viel zu schnell drin sind, dass sich andere Verhaltensweisen dann auch wieder einschleifen. Das heißt also, wenn ich nachhaltig auf diese Reise gehen möchte, dann muss ich überhaupt erstmal diese diskursiven Räume öffnen, damit ich über Werte reden, also das Leben, die Werte, das Leben, die Bedeutung, die Sinnhaftigkeit und das Leben durch Handlung, das Ausleben, reden kann mit den Menschen, die es angeht. Und da gibt's jetzt, ich habe eben von Art Bater erzählt mit seiner Firma, da gibt's Modelle für, wo der das genauso auch erklärt. Sie möchten gerne, dass ihre Organisation wird die Servant Leadership höher bewertet und mehr lebt. Hier ist sehr amerikanisch. Hier ist der 10-Punkte-Plan, wie sie das jetzt machen. Und das beginnt eben bei, hier ist das Handout, das sie auch dann in der Hosentasche haben können oder auf Plakaten haben können mit den wichtigsten Punkten. Das ist der Kalender und der Turnus, in dem wir uns treffen werden. Und hier sind die Aufgaben zur Selbstreflexion bis zum nächsten Mal. Und wenn wir uns wieder treffen, dann ist das Thema, über das wir das nächste Mal sprechen werden, weil, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, was wir vorhin schon hatten, wenn wir sagen, wir wollen geduldiger sein mit anderen, wir erkennen da einen Wert drin, wann haben Sie das denn das letzte Mal festgestellt, dass Sie die Würde von wem anders angekratzt haben, weil Sie jemanden beschämt haben durch das, was Sie gemacht haben? Das ist eines meiner Lieblingsbücher, habe ich auf einer Suchkonferenz, weil ich unter anderem auch E-Health-Software im Suchbereich produziere mit einer Firma von Stefan Marx, Scham. Der hat nur einen riesigen Kosmos von Arten, wie man beschämt werden kann oder wie man andere beschämt aufgemacht. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. An wie vielen Stellen ich in meinem Leben, und ich dachte, ich wäre schon achtsam, durch Dinge, die ich so tue oder eben auch nicht tue, gedankenlos andere beschäme. Das Ausleben, das ist ja nicht immer nur eine aktive Haltung, sondern es geht ja vielleicht dann auch an vielen Stellen darum, was wir aufhören zu tun oder was wir verändern zu tun. Und jetzt nur allein in solche Teilbegrifflichkeiten, solche Teilaspekte mal rein zu diskutieren, wann ist denn in einem Theaterbetrieb, in einem Orchesterbetrieb, wir könnten jetzt alles mögliche, in einem Kinobetrieb, wann ist denn da mal Zeit dafür, dass man sich hinsetzt in der Belegschaft und mal einmal sagt, boah, krass, dass wir das als Thema haben. Ich trage seit 5 Jahren schon mit mir rum, dass du damals das und das und das gemacht hast und das hat mir so wehgetan und ich hatte nicht mehr den Raum dafür, das auszusprechen. Und überhaupt, wenn solche Räume erstmal aufgehen, darüber nachzudenken, kann so ein Teilaspekt sich verändern. Oder kann es sein, dass Respekt äußern, nur ein mini anderes Beispiel, dass Respekt äußern einer anderen Person gegenüber schon mal damit anfängt, dass ich selbst in großen Organisationen den Namen der Menschen kenne, die mir hier begegnen. Und dass ich nicht nur eine Funktionsträgerin bin oder eine Nummer auf einer Gehaltsliste, sondern ich habe einen Namen, ich habe eine Ausbildung, ich habe eine Familie und vielleicht habe ich sogar auch noch einen Hund, auch noch mit einem Namen. Könnte man auch kennen. Das ist Respekt. Das ist eine Anerkennung von Leuten, die vielleicht hierarchisch weit, weit, weit unter mir sind. Aber das erstmal bewusst zu machen, dass das als Handlung eine Relevanz hat dafür, dass wenn ich da rein investiere, dass das anderen Leuten ein gutes Gefühl macht, dass das Augenhöhe herstellt, dass das Beziehung, wie du sagst, herstellt. Das geht nur, wenn ich die Räume öffne für diesen Diskurs. Weil jetzt kann man sagen, was ist denn das für eine Veranstaltung, wenn ich da so viel Zeit reinstecke? Wir haben so viele Themen, um die wir uns kümmern müssen. Der Alltag ist so dicht, die Budgets sind so eng, wie soll das denn gehen? Und gleichzeitig denke ich, wenn wir aber uns für dieses, Bater sagt immer, think about your thinking. Wenn wir uns für uns als Individuum, ob das jetzt eine Meditation ist, eine Einkehr am Morgen oder am Wochenende, irgendwie diese 5 Minuten, einmal in Ruhe gehen, in Stille gehen und über mich und mein Handeln nachdenken, wie geht es mir eigentlich, mit mir selber einchecken, wenn ich das für mich schon nicht hinkriege, wenn ich das in meiner Gruppe nicht hinkriege, dann fehlt die gesamte Grundlage für so eine Veränderung. Das heißt, von diesem großen Blumenstrauß an Baustellen, an denen ich irgendwie organisationell arbeiten könnte, kann ich mir einfach irgendeine raussuchen, die als erstes mir entgegenschwappt. Es wird dann sowieso von der Resonanz sehr schnell, glaube ich, ganz klar, was als erstes gerade dran ist. Und braucht dann den Raum mit so vielen Leuten da drin, wie es halt irgendwie geht, um darüber zu sprechen. Und das nicht einmal, sondern das Wiedercamp.
Da genau noch einfach so die Frage, wenn du das die Erfahrung mal gemacht hast in der Organisation, die das versucht hat, sich auf diesen Weg zu machen, ich frage mich, wie lange würdest du denken, braucht es, bis erstens das verstanden wird und zweitens, das halte ich für die noch größere Hürde, geglaubt wird? Also im Sinne von, das ist jetzt ein Raum, und das kann ja ein massiver 180-Grad-Dreh sein. Bisher bin ich hier gekränkt worden, beschämt worden, wie du sagst. Oder es war auch einfach egal, vielleicht nehme ich es auch gar nicht als sagen, persönliche sagen, Punkt wahr, aber einfach so, vielleicht das Persönliche spielte gar keine Rolle. Und auf einmal kommt man auf eine Ebene der Reflexion, die es vorher gar nicht gab. Und zu merken, hier kann ich bestimmte Sachen sagen, das ist ernst gemeint und vielleicht auch sozusagen in vorsichtigen Schritten was zu probieren und zu merken, es passiert auch nichts Schlimmes, wenn ich es tue, sondern vielleicht sogar wirklich, es passiert was Gutes, wenn ich das auch nutze. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das in einem ersten Termin überhaupt gelingen kann. Und insofern ist die Frage, was hast du da einen Zeithorizont vor Augen, in den du denken würdest für so eine erste Etablierung von solchen Formaten?
6 bis 12 Monate plus. Also weil Vertrauen geht kaputt in einem Augenblick. Das kennt jede von uns, die irgendwie mal so einen Moment hat, wo man dachte, und dann ist XYZ passiert und 30 Jahre Erfahrungsraum mit einem Menschen, mit einer Organisation, mit einer Beziehung sind dahin gepufft, einfach gepufft, weil das so gravierend war, dass das alles andere übertrumpft. Also kaputt machen geht super schnell. Vertrauen aufbauen braucht Zeit. Und wenn das auch noch aufbaut auf Negativerfahrungen und eben nicht auf der grünen Wiese, das wäre ja einfach. Also wir fangen jetzt von null auf an, alle sind sich einig, ab jetzt ist das hier so, ich kenne nichts anderes, also kann ich erstmal voll drauf vertrauen. Wenn ich aber erstmal so gegen so eine resiliente Haltung anlaufe, wie so eine dicke Burgmauer von, das hat, also ich habe so viele Evidenzen, dass das eigentlich nicht stimmen kann, was jetzt hier gerade passiert. Da kann ich nur noch mal empfehlen, den Film und die Bücher von Bodo Jansen sich anzugucken. Das ist ja eine Familiendynastie, die diese Hotels geführt hat. Und jetzt kommt der neue Erbe und der stellt sich, obwohl der selber das vorher anders gemacht hat, stellt der sich jetzt hin und sagt, ich wollte nur ganz kurz sagen, jetzt alles anders. Und ihr könnt mir das glauben, das stimmt wirklich, das ist so. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern was es dann braucht ist, es braucht auch mehr als diese Lippenbekenntnisse, sondern es braucht die Konstanz und das Durchhaltevermögen und dieses nachhaltige Wieder und Wieder erleben. Und er hat immer noch nicht gezeigt, dass das falsch war. Und es ist immer noch nicht aufgepoppt, dass das gelogen war. Wann das jetzt ist, das ist ja super individuell. Der eine, die andere mag das früher oder später gehen lassen oder später. Aber für den, der sich auf die Reise macht, und das ist jetzt vielleicht das Frustrierende, da darf das eigentlich keine Rolle spielen, weil man für sich ja als Haltung geklärt hat, dass man das ab jetzt so macht. Also wann die anderen nachziehen, kann ich nicht beeinflussen. Und es kann sein, Risiko, Verletzlichkeit, dass die nie nachziehen oder dass da bestimmte Leute nie nachziehen, weil wie du gesagt hast, die sind unter ganz anderen Voraussetzungen gekommen. Die haben sich dieser Organisation angeschlossen, wissend, dass das die Spielregeln sind von Macht und dass das die Spielregeln sind von Hierarchie und von, das wird mein Leben ab jetzt sein. Und jetzt kommt einer und sagt, ich wollte nur kurz sagen, alles anders, viel Spaß jetzt. Und wir gucken mal, dass die im Zweifel vielleicht dann sogar aktiv versuchen werden, das zu torpedieren, dagegen anzugehen oder so Maßnahmen ergreifen, damit bloß der alte Zustand bleibt. Ja, na klar. Aber das Einzige, und das ist die Herausforderung, das Einzige, was du machen kannst, ist, und ich entschuldige, wenn ich den Vergleich zu den Kindern, weiß nicht, wie du das bei dir findest, nochmal bemühe, das größte Kriterium, was ich anlegen kann, ist eben das konsistente Verhalten, das nicht sprunghafte Verhalten. Also das, wie Papa gestern reagiert hat und davor und davor und davor, ist immer noch das Gleiche. Und dann baut das Vertrauen auf, weil ich mich auf das Neue, auf das Verhalten kann ich mich einstellen. Und wenn das früher anders war, dann braucht es verdammt lang Zeit. Und wie gesagt, Bata hat Programme ausgelegt auf 6 bis 12 Monate, weil man überhaupt mal, wie du sagst, irgendeine Zahl mal in eine Organisation reinrufen muss, um denen ein Gefühl davon zu geben, nein, das ist ja keine Einmalveranstaltung. Haltungsveränderung passiert ganz lange über Zeit. Und vielleicht ist das ein schöner Rausschmeißer. Kennst du das vom Talmud? Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn die werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn die werden dein Charakter, aber achte auf deinen Charakter, dann das wird dein Schicksal. Und wenn man das einmal gefressen hat, dann geht es nicht mehr um Zeitlichkeit, sondern dann mache ich das ab jetzt. Und das wünsche ich uns.
Das ist immer ein schönes Bild. Ich hänge trotzdem noch eine Kleinigkeit dran, aber wir können das ja so für den als sagen, Gedanken im Hintergrund schon mal stehen lassen, also ein Take-Home auch. Ein Punkt einfach eine Assoziation, auch ein Querverweis zu einer anderen Podcast-Folge, obwohl es da gar nicht explizit so formuliert ist, aber Julika Zwack, systemische Beraterin, die ich unglaublich schätze, die zweimal hier zu Gast war, einmal über Dilemmata gesprochen hat, und da komme ich dann gleich auch nochmal drauf zurück, verwendet gerne die Unterscheidung zwischen Haben-Zielen und Sein-Zielen. Und Haben-Ziele sind für sie immer Dinge, dass ich auch wie bei den Kindern, ich will haben das, also ich möchte haben, dass ich jetzt ein Eis haben kriege. Ich möchte haben, dass ich jetzt noch eine Stunde Fernsehen gucken darf. Und sie sagt immer, wenn ich ein Haben-Ziel habe und das erreichbar ist, ist ja super, das kann ich verfolgen. Interessant ist aber, wenn ich nicht weiß, ob ich das Ziel erreichen kann. Und dann kommen die Sein-Ziele ins Spiel. Und das ist ja genau, was du von den Führungspersonen jetzt auch sagst oder auch von den Organisationen. Wenn ich mit dem Scheitern rechnen muss, wie will ich trotzdem sein? Egal, ob es am Ende erfolgreich war oder nicht. Und das steckt ja in dem Satz auch nochmal total drin. Und aus so einer Perspektive, und das ist jetzt die letzte Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, vor einer kleinen Abschlussfrage, die aber schon so ein bisschen in eine andere Richtung mal verweist, ist, ich höre die ganze Zeit zu und frage mich, sprechen wir gerade über so eine Dilemmastruktur, wo dienende Führung sehr stark einfach eine Personenorientierung, eine Menschorientierung ist und eine Art Zielkonflikt vielleicht besteht zu wirtschaftlichem Erfolg in Wirtschaftsorganisationen, anderen Dimensionen von Erfolg in anderen Kontexten, zum Beispiel auch im Kulturbereich? Oder sprechen wir davon, dass das eigentlich eine Voraussetzung ist? Man könnte es auch nochmal anders zuspitzen. Ist das ein Wert in sich, der sogar, also im Sinne eines Sein-Wertes, eines Sein-Ziels, der sogar, wenn die Organisation daran untergehen würde, müsste man daran festhalten? Oder, und ich vermute, es begegnet dir in beiden Formen auch, ist manchmal nicht doch auch wieder so ein fast kapitalistisches Selbstoptimierungsversprechen drin, das lohnt sich. Also das ist zwar auch total cool und klingt super, aber es lohnt sich auch, weil die Organisationen, die das machen, sind langfristig die erfolgreicheren. Wie nimmst du den Diskurs wahr? Was ist auch deine eigene Haltung dazu? Ist das Zentrum oder ist es weiter eigentlich ein Weg zu einem Erfolg, wo noch was anderes im Zentrum steht?
Die Wissenschaft, wie ich sie verstehe, er hat für sich geklärt, dass das ethische Führung wäre so eine andere begriffliche Klammer für das, worüber wir sprechen, wirtschaftlich erfolgreicher ist als nicht ethische Führung. Und alles, worüber wir gerade sprechen, ist eigentlich ein ethisches, menschenzentriertes, menschenanhebendes Verständnis. Wenn ich das als Baseline erstmal annehme, dann ist eigentlich quasi nach durchzuregieren wie ein Ford und in Kaufnahme von all den Konsequenzen, die das hat, in der heutigen Zeit auch wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten. Und wir könnten es viele andere Gründe nennen. Von Fachkräftemangel, von den Rahmenbedingungen, die damit dranhängen. Es macht einfach gar keinen Sinn, aus meiner Sicht zumindest, heute so nicht zu agieren. Und trotzdem ist das Erste, was mir eingefallen ist, als du es gefragt hast, was anderes. Als ich mich selbstständig gemacht habe mit drei Kollegen, hat einer von denen immer, wenn wir Diskussionen hatten, was die Firma tut oder nicht tut, Strategie oder links oder rechts, immer gesagt, Christoph, also ich bin doch nicht selbstständig, damit ich machen muss, was die Firma will. Eine Firma muss doch mir helfen, mein Leben so zu leben, wie ich das gerne haben möchte. Und ich glaube, dass in der Gründungspersönlichkeit, den Gründungspersönlichkeiten von Organisationen, der Nukleus dessen, was die Haltungs-DNA von einer Organisation ausmacht, immer von Anfang an schon eingebacken ist. Und die wird auch, das weiß man auch eigentlich gar nicht wieder rausgehen. Die überdauert sogar das Ausscheiden der Gründungspersönlichkeiten. Das heißt, wenn ich das gründe, basierend auf einer, ich möchte gerne 6 Jahren meinen Exit machen und möchte möglichst schnell wieder raus, von mir aus mit oder ohne dienende Führung, dann ist das aber trotzdem der überbordende Gedanke, der alles andere durchregiert. Und dann sind wir bei Form follows Function. Vielleicht mache ich es jetzt auch dienend, aber eigentlich egal was auch das Produkt, die Dienstleistung oder der Kontext ist, der Kontext, in dem ich gegründet wurde, war keiner, wo es um Menschen, um nachhaltige Wirkung und Wirksamkeit geht. Das ist bei impact-orientierten Unternehmen, von denen es in den letzten Jahren ja dankbarerweise immer mehr gibt. Spannende Diskussion, weiß ich nicht, wie viele wirklich impact-orientierte Kultureinrichtungen sich eigentlich neu gründen, ganz neu nochmal gründen. Wahrscheinlich fundamental anders, weil die sagen, vielleicht sogar auch radikal bis hin zu, wir wollen uns nicht mal mehr selbst gehören. Also wir übergeben sogar das Eigentum in ganz andere Hände und uns kommt es überhaupt nicht auf den Profit an. Uns kommt es nur darauf an, wie viel Wirksamkeit wir erzeugen entlang der Mission, für die wir angetreten sind mit der Organisation, die wir haben. Und wenn das nicht ein klassisches Kulturphänomen eigentlich sein müsste, so mit so einer Mission, mit so einer Haltung anzutreten, Wirksamkeit in der Welt zu erzeugen, dann weiß ich es auch nicht. Also für mich ist eigentlich jede Kultureinrichtung, die sich selbst ernst nimmt, das ultimativste von allen denkbaren Szenarien und Beispielen, um dienende Führung leben zu müssen und zu können, weil das die beste Grundlage dafür wäre, dass ich nachhaltig am meisten Menschen berühren und bei ihnen Wirksamkeit erzeugen kann. Und jetzt kommst du mit der Einschränkung, die du vorhin hattest, aber habe ich jetzt eben diese heroischen kristallinen Einzelfiguren, die irgendwie integral sind für besondere Exzellenzen. Ja, das mag sein, dass das dann die Ausnahmen sind, aber selbst bei denen glaube ich, dass wir in einer Welt ankommen, wie du es auch schon skizziert hast, dass das nicht mehr die Masse eben sein wird und der Standardfall und der Nukleus, sondern es wird eben eher die Ausnahme. Also sind wir dabei, dass Individuen, glaube ich schon, zu dem Zeitpunkt der Gründung einer Organisation, und das lehrt dir aus meiner Sicht keiner an der BWL-Schule, das kommt, ich weiß nicht, wie sehr es in deinem Studiengang vorkommt, wie sehr Managementpersonal der Zukunft in und außerhalb der Kultur darauf gedrillt wird, wirklich für sich gewissenhaft zu prüfen, warum mache ich das hier eigentlich und warum trete ich hier dafür an, warum bringe ich das jetzt in die Welt, warum verändere ich das jetzt? Oder, das wäre der Teil, wo ich denke, es hat eben da doch nicht nur mit den Gründerinnen zu tun, warum will ich mich dem anschließen? Und das ist das, was ich halt wahrnehme in der Arbeitswelt, in der wir sind. Da sind immer mehr Leute, die könnten das vielleicht nicht immer genauso artikulieren, aber wenn die dann mit authentischer Wirksamkeit, authentischer Haltung konfrontiert sind, dann merken die das und dann haben die da eher Bock drauf als auf die, wo das nicht funktioniert, wo es unauthentisch ist oder wo das eben nur aufgesetzt hat, eben der Fall ist. Das heißt, die These, die steile, die ich artikulieren will, ist, extrapolieren wir das mal ein paar Jahrzehnte die Straße runter in dem demografischen Wandel, in dem wir halt gerade aktuell sind. Ich glaube, da, wo heute man vielleicht noch mit der Lupe moralisch, ethisch im Kern ausgerechnete Organisationen suchen muss, wird das wahrscheinlich substanziell, ich würde mir wünschen, das wird die Mehrheit, aber es wird ein substanziell gewachsener Anteil sein, weil die anders gar nicht überleben können, weil die dadurch einen so starken Wettbewerbsvorteil haben gegenüber allen anderen, dass es eine natürliche Selbstselektion irgendwie sein wird. Also egal, wie opportunistisch die Leute es jetzt mal gedacht haben, die es machen, werden deutlicher Vorteil sein gegenüber denen, die es nicht machen. Weil ich mir, also ich hoffe, dass das auch bei einer Person ist, die eigentlich in einem klassischen Orchester spielen möchte, in Zukunft der Fall ist, dass schon in meiner Ausbildung ich mir die Frage stelle, möchte ich eigentlich in so einer Struktur später Musik machen oder möchte ich in so einer Struktur später Musik machen? Und je mehr von diesen Alternativen aufgehen, desto mehr, glaube ich, werden Leute nicht mehr Tür A, sondern Tür B nehmen. Das ist zumindest die Zukunft, die ich kommen sehe, die ich mir wünsche.
Ganz spannend. Ich würde wahnsinnig gern da weitersprechen. auch bei der Frage von, sagen, ne, was heißt das für Hochschule? Was heißt das für Studiengänge? Was heißt das so als Bildungsthema? Ich habe gerade, vor wenigen Tagen ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen, der fand ich sehr schön pointiert, sagte, eigentlich hat Hochschule nur einen Auftrag, den Studierenden immer wieder die Frage zu stellen, wer bist du? Also einzuladen zu der Frage, wer bin ich? So könnte man es auch sagen. Und finde ich eine ganz wunderbare Form auch der Zuspitzung. Ist natürlich da braucht man auch überhaupt erstmal die Autorisierung zu. Das ist auch die Frage, wie viele wollen das eigentlich? Ist das, was ich erwarten darf oder worauf ich mich einstellen kann, wenn ich zur Studie gehe? Also man könnte da ganz viel weitersprechen, aber ich glaube, das geht genau in so eine Richtung. Ich sage noch drei weitere Themen, über die ich gerne mit dir sprechen würde, über die wir heute nicht mehr sprechen werden, einfach so als einen kleinen Cliffhanger, den ich jetzt einfach installiere, weil ich glaube, es sollte ein Revisited-Gespräch in ein paar Monaten geben, wo wir weitermachen. Ich würde unglaublich gerne noch über die Potenziale von Spielen, also auch Spielen und Lernen und Gamification sprechen. Du hast jetzt Gründung gerade auch nochmal angesprochen, so die Frage, wie kommt das Neue ins System, ist für mich auch einem Kulturbereich tatsächlich auch so eine Form von, kann eigentlich eine Gründung selbst sowas wie dienende Führung für die Gesellschaft sein, vielleicht auch für den Kulturbereich sein. Und ich weiß, dass für dich gerade ein aktuelles Thema, mit dem du dich beschäftigst, ist auch Experience Design, ist, wo wir ja auch wieder beim Thema Erfahrung und wie kommen wir weg von Diskurs und Behauptung hin zu Erfahrung, und ist nicht das vielleicht auch nochmal ein unglaublich großer Schlüssel oder vielleicht auch nur ein kleiner Schlüssel, aber für eine große Tür, die es aufzustoßen gilt. Das sind alles Dinge, wir könnten jetzt weitermachen. Ich habe vorhin schon dein potenzielles Schlusswort verbaselt und einfach weitergemacht. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, doch langsam mit Blick auf die Zeit zum Ende kommen. All das Ausblick. Letzte Frage für heute ist, ich stelle manchmal gerne die Frage nach Zuversicht. Ich habe das Gefühl, aber in dem, was du erzählt hast, steckt ganz viel Zuversicht drin. Deswegen will ich dir eine andere Frage stellen. Wir haben auch schon ganz viele Tipps gehabt. Wenn du unseren HörerInnen einen Tipp mitgeben möchtest, auf den sich zu klicken lohnt, auf den sich zu lesen lohnt, der für dich eine Inspirationsquelle ist. Was wäre so eine Inspirationseinladung, die du zum Abschluss aussprechen möchtest, die du teilen magst?
Ich war vor ein paar Wochen auf dem Bodensee-Symposium der ICOM und durfte ganz viele tolle Direktorinnen von Museen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kennenlernen. Und dann war da eine auf dem Podium, die hat erzählt, und ich dachte, ich glaube, die redet über dienende Führung, das ist ja der Wahnsinn, und nannte es aber gar nicht so und schloss dann eigentlich auch mit, ach, und übrigens, wenn Sie mal das so richtig erleben wollen, wovon ich gerade gesprochen habe, wie man auch führen könnte, im Museum in dem Fall, dann müssen Sie auf Apple TV Ted Lasso schauen. Und ich so, weißt du, wie oft ich diese Serie schon weggeklickt habe und dachte, nein, 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 und Fußball und was auch immer das soll und so. Diese Serie ist mir ein inneres Blumenpflücken, seitdem ich diese Empfehlung bekommen habe und mich einmal überwunden habe, ein Probeabo abzuschließen und das dadurch gesuchtet habe, weil diese rein, also wir haben über Überhöhung gesprochen und so dieses, das so eine Person ist doch gar nicht echt, sowas gibt's doch gar nicht, was ist denn das für eine Mutter Teresa auf zwei Beinen? So ist das. Dieser Fußballtrainer, der nie Fußballtrainer war in einem Club, der ihn eigentlich nie wollte, und durch jede Handlung, die dieser Charakter in der Serie porträtiert, was dienende Führung wirklich ausmacht und wie sich das lebt. Nichts in letzter Zeit hat mich in 30 Minuten so schnell wieder an die Menschheit und an das gute Glauben und Lächeln lassen wie diese Serie. Also ich muss leider Werbung machen für Apple.
Wunderbar. Es ist ein populärkulturelleres Schlusswort als das erste Angebot, das du gemacht hast. Aber ich glaube, ein ganz, ganz spannender Tipp, wo viele jetzt auch sagen, weiterklicken können. Vielen, vielen herzlichen Dank, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein ganz tolles Gespräch und ich hoffe wirklich sehr, dass wir über die angedeuteten Themen in der Zukunft weiter ins Gespräch kommen, auch hier in diesem Podcast-Format. Danke dir.
Danke, Martin.
Das war die 101. Folge unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Weiterführende Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Ende August melden wir uns wieder mit weiteren Folgen, unter anderem mit einem neuen Gespräch mit der Psychologin, Beraterin und Therapeutin Julika Zwack, die schon zweimal bei mir zu Gast war. Wer noch eine Sommerlektüre sucht, ihr Buch über den Umgang mit Dilemmata ist vermutlich das Buch, das ich in beruflichen Kontexten am häufigsten empfehle. Ich freue mich schon auf das Gespräch mit ihr und auf alle danach, denn wir machen einfach immer weiter. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.